Herzlich willkommen. Wir sind hier in der Walderseestraße. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde sitzen wir am Ostersamstag. Dr. Boguslav Burand und Dr. Michael Rohde. Aber Boguslav, warum sitzen wir hier überhaupt? Du gehörst zur Lukaskirche. Warum hast du vorgeschlagen, dass wir diesen Podcast aufnehmen? Was hat dich dazu bewogen?
Danke für deine freundliche Begrüßung, Michael. Ich finde, Ostern hat immer etwas mit Überraschung zu tun. Das Osterei ist ein gutes Symbol für Ostern. Man weiß nicht, was ist da drin. Plötzlich kommt etwas ganz Neues heraus. Und nachdem ich meine Technik-Lethargie überwunden habe und einen Online-Gottesdienst dann zustande bekommen hatte am Palmsonntag, war klar, Ostern musste auch irgendwie etwas Besonderes passieren. Und weil ich von meiner Tochter gelernt habe, es gibt so etwas wie Podcasts, habe ich gedacht, na gut, dann machst du mal etwas, was dir keiner zutrauen würde, irgendein Podcast, aber es sollte natürlich sinnvoll sein. Und dann habe ich gedacht, wer von deinen lieben Freunden ist eigentlich technikaffin und kennt sich mit sowas aus? Und dann sagte die eine freundliche Kirchenvorsteherin, mit der ich zusammen darüber nachdachte, ja, dann frag doch mal Michael Rohde, ihr habt so prima gepredigt, zweimal im Dialog, das könnte doch etwas sein. Und so habe ich dich gefragt.
Na, das ist wirklich ein Ü-Ei, eine Überraschung zu Ostern. Und worüber wollen wir sprechen?
Na, über das ganz Normale, was anliegt. Über den Predigttext für morgen, natürlich. Aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Da aus den Versen 1. Korinther 15, 20 bis 28.
Ja, ich glaube, 19 gehört auch dazu. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen.
Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.
Denn ein Mensch hat den Tod gebracht, deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten.
Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.
Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat, als erster Christus. Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören.
Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt.
Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis Gott alle seine Feinde zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel für seine Füße.
Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott.
Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem.
Boguslav, bevor wir zum Text kommen, seid ihr dieses Jahr eigentlich schon in Osterstimmung in der Lukaskirche?
Na, ich weiß nicht, ob wir da schon so erheblich weiter sind als ihr. Ich denke, Corona schlägt ganz allgemein aufs Gemüt und auf die Stimmung. Führt aber vielleicht auch zu einem verschärften Nachdenken, was hat es überhaupt auf sich mit Ostern? Warum feiern wir Ostern und warum ist das das wichtigste Fest der Christenheit, nach Meinung von bestimmten Leuten? Also die Stimmung ist auf jeden Fall sehr durchwachsen, aber ich spüre auch eine Neugier auf Ostern und vielleicht sogar hier und da auch ein neues Fragen.
Vielleicht muss man auch gar nicht in Stimmung sein, um den Grund für Ostern zu entdecken.
Das ist richtig. Wir haben ja die Osterevangelien, die Berichte von der Auferstehung Jesu, von den Toten, genauer gesagt seine Auferweckung durch Gott. Und wir haben eben die Zeugnisse des Apostels, durch die er versucht, das seiner Gemeinde nahezubringen, das was wir ja dann morgen oder in diesem Podcast auch versuchen wollen.
Wenn du den Text aus 1. Korinther 15 liest, wie verstehst du diesen Satz, alle Menschen gehören zu Adam oder weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben?
Ich verstehe das dahingehend, dass Adam, übersetzt Mensch, sozusagen einfach für alle Menschen steht. Adam ist Symbol für das Menschsein überhaupt. Und insofern spiegelt sich in seinem Geschick, dass er dann in die Sünde gefallen ist, dass er sterblich ist, dem Tod unterworfen. In seinem Geschick spiegelt sich das menschliche Geschick überhaupt. Und so verstehe ich das, dass in Adam wir gewissermaßen alle untergebracht sind oder mit angelegt sind als Möglichkeit. Und wenn ich sozusagen frage, ich habe nachgedacht über diesen Vers 24, was verstehst du denn unter Herrschaft, Macht und Gewalt in diesem Vers 24, so heißt das jedenfalls in meiner Luther-Übersetzung. Und wie würdest du das den Menschen von heute verständlich machen?
Christus übergibt Gott dem Vater die Herrschaft über sein Reich und zuvor wird er alles vernichten, was dem Anspruch der Herrschaft widersteht. Ja, ich glaube, dass mit Jesus wirklich die Friedensherrschaft Gottes auf der Welt angefangen hat und dass er als Friedenskönig eingezogen ist in Jerusalem, gestorben am Kreuz, auferstanden und jetzt sich so langsam Gottes Frieden auf dieser Welt zeigt, aber eben noch nicht vollkommen da ist. Und dass es den Tag geben wird, an dem sich Gottes Friedensreich so durchgesetzt hat, dass die Welt vollendet wird in Christus.
Ja, und was ist denn sozusagen, welche Herrschaft, Macht und Gewalt wird denn hier sozusagen oder soll vernichtet werden durch Jesus Christus, abgesehen vom letzten Feind, der da tot ist?
Ich glaube, alle Herrschaft, alle Gewalt, die gegen Gott steht, die mit Gewalt verbunden ist, mit Unterdrückung, mit Sünde, damit, dass Menschen nicht als geliebte Geschöpfe behandelt werden. Alles, was letztlich nicht Gottes Liebe entspricht, das muss beseitigt werden.
Hm. Ja.
Du hast den Tod schon angesprochen und dass wir alle sterben müssen, ist natürlich, man könnte sagen, eine allgemeine Binsenweisheit, aber es wird uns ja im Moment sehr schmerzlich auch vor Augen geführt. Wann gelingt das deiner Erfahrung nach, mit Menschen über den Tod zu reden oder über den Tod nachzudenken? Braucht es dafür besondere Gelegenheiten oder wann kommst du darüber ins Gespräch mit Menschen?
Ich komme ins Gespräch bei den Vorbereitungen zu einer Beerdigung etwa. Wenn wir sehr intensiv über das Leben eines Verstorbenen nachgedacht haben und miteinander gesprochen haben, dann stellen sich Fragen nach Leben und Sterben durchaus von selbst. Und dann kann es eben auch mal sein, dass ein Trauernder mich fragt, ja, wie sehen Sie das oder wie sieht das denn vielleicht? Ich dachte immer, das sei so. Das kommt nicht oft vor, aber es kommt. Und es kann schon mal auch sein, dass in bestimmten Jahrgängen von Konfirmanden, die auch ziemlich deutlich und interessiert nachfragen. Besonders natürlich auch dort, wenn jemand da gerade einen Opa oder eine Oma verloren hat. Ja, das Besondere an diesem Text ist ja eben auch, dass er auf die Hoffnung zielt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das hält Paulus fest. Und damit macht er uns Mut, gerade auch in der aktuellen Situation, Meine Frage wäre, Michael, wie gelingt es sozusagen dir, mit anderen Menschen über Hoffnung zu reden? Oder wie kann es gelingen, der Hoffnung eine Gasse zu bahnen?
Ich glaube, Hoffnung vermittelt sich meistens über Geschichten, da wo Menschen erzählen, meistens im Rückblick, dass sie in einer schwierigen Situation waren, vielleicht sogar ausweglosen Situationen, ohnmächtigen Situationen und dann erlebt haben, dass Gott bei ihnen war, dass er mitgegangen ist durchs finstere Tal, dass sie erlebt haben, dass Gott da war und dass sie nicht aufgegeben haben. Und wenn solche Menschen erzählen, dann steckt es andere an, die vielleicht gerade mittendrin stecken, zu wissen, da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. So erlebe ich das auch im Moment. Wir fragen jetzt alle, was kommt nach Corona? Gibt es ein Ende dieser Epidemie, dieser Einschränkung, die wir gerade erleben? Gibt es wirklich Hoffnung, berechtigte Hoffnung? Ich habe gerade ein Zitat zugeschickt bekommen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Peter Kuzmik. Und das finde ich genial, etwas zu hören, was eigentlich noch in der Zukunft ist, aber heute schon danach zu tanzen, bedeutet, dass Hoffnung wirklich auch das eigene Leben verändert.
Spannend finde ich, dass du gesagt hast, oder so habe ich dich verstanden, dass die Hoffnung gewissermaßen aus den Erzählungen herauswächst. Und das würde ja auch wieder nur für die Erzählungen von Jesu Auferstehung sprechen, die ja eben gerade als Erzählungen eben auch uns berühren und ermutigen wollen, im Hinblick darauf, dass eben der Tod nicht das letzte Wort haben wird.
Ja, und damit hast du im Grunde auch schon meine Frage was vorweggenommen, denn manchmal wird gesagt, dass es Pfarrer gäbe, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben, aber was würde Paulus denen wohl sagen?
Oh je, bei Paulus kommt es natürlich auch darauf an, in welcher Stimmung er dann eventuell gerade wäre. Und nicht, dass da irgendwie er noch einen Bannfluch hin und her schleudern würde. Nein, aber für Paulus ist ganz klar, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das war ja der erste Vers, mit dem wir angefangen haben. Das heißt, Paulus kann sich den Glauben an Jesus Christus als an die Liebe Gottes in Person gar nicht vorstellen, ohne die Auferstehung Jesu von den Toten, die dann eben halt auch Hoffnung schenkt durch den Tod hindurch auf das Leben in Gottes Reich. Also Paulus würde durchaus möglicherweise solchen Pastoren fragen, habt ihr überhaupt Hoffnung und was lässt euch standhalten in der härtesten Stunde? Und da ist Grundlage eben immer auch die Botschaft von Ostern, und ohne die gäbe es ja sowieso auch das ganze Neue Testament nicht. Historisch gesehen.
Ja, also ich finde das auch, ja, und ich finde das auch persönlich tröstlich, dass wir uns wiedersehen werden. Und dass alle, die, ja, für die Jesus dieses Friedensreich aufrichtet, sich dann zusammen an einem Tisch wiederfinden und himmlisch feiern können.
Ja, und ich persönlich, Michael, ich könnte nicht an den Gräbern stehen und eine Beerdigungsrede halten, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Jesus Christus auch für den, der verstorben ist, auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Von daher gibt es bei mir fast immer auch ein kleines Osterlicht in der Beerdigungsansprache.
Ich glaube, jetzt sind wir gut vorbereitet auf unsere Predigt. Mal sehen, was wir dann in gebundener Form mitteilen.
Beziehungsweise dann in schriftlicher Form. Ja, noch mal eine kleine Osterlyrik zum Schluss, Michael?
Ach, Warum nicht? Ihr habt ja so ein schönes Buch mit Lyrik und Gebeten. Lies ruhig vor.
Osterlyrik. Nur keine Umstände, sagte der Anstand und hielt auf Abstand. Nur keinen Aufstand, sagte der Endstand und blieb im Grabe. Gehen wir ins Leben, sagte der Aufstand. Er hatte das Kreuz im Rücken.
Vielen Dank und frohe Ostern.
Danke gleichfalls, Michael.